Ja, zunächst wünsche ich uns einmal, dass wir eine gesegnete Gemeinschaft haben mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort. Liebe Geschwister, wenn man so detailliert wissen will, was damals so vor 2000 Jahren zwischen Jesu Auferstehung und Jesu Himmelfahrt passiert ist, dann schaut man ja gerne in das Johannesevangelium. Und da besonders in das Kapitel 20 und 21. Da werden uns ja so einige Begegnungen berichtet, die Jesus nach seiner Auferstehung hatte. Zum Beispiel Jesus und Maria Magdalena, dann Jesus und die 11 Jünger, dann diese Sache mit dem Thomas. Und dann zeigte er sich auch nochmal 7 Jüngern am See Genezareth. Und wir wissen, die haben da hinterher einen großen Fischzug gemacht und haben dann anschließend Frühstücksmahl mit Jesus Christus gehalten. Und danach knüpft sich Jesus den Petrus vor und führt mit ihm ein ganz interessantes Gespräch. Und das wollen wir uns heute Morgen mal anschauen. Und wer das in seiner Bibel mitverfolgen möchte, es ist also Johannes 21, es sind die Verse 15 bis 22. Also Johannes 21, 15 bis 22. Und da hören wir Folgendes. Da sie nun dieses besagte Mahl am See Genezareth gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Jona, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er wieder zum anderen Mal zu ihm, Simon, Jona, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Jona, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, da du jünger warst, gürtest du dich selbst und wandelst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Da sagt er aber zu deuten, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Und da er das gesagt hat, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah dem Jünger folgen, den Jesus lieb hatte. Da Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was aber soll dieser? Jesus spricht zu ihm, so ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Was geht's dich an? Folge du mir nach. Wir wollen nochmal still werden. Ja, Herr Jesus Christus, so wollen wir dir von Herzen danken, dass wir jetzt wissen dürfen, dass du mitten unter uns bist. Und vor allen Dingen, dass wir wissen, dass du es jetzt bist, der uns dieses Wort eröffnest. Dass du es bist, der uns sagt, was in unserem Leben verändert werden soll durch diesen Text heute. Und so wollen wir dich loben, dich preisen und dir die Ehre geben und dich bitten, dass du jetzt redest. Amen. Ja, wie wollen wir diesen Text angehen? Wir wollen mal einige Punkte betrachten, die da so hervorstechen. Bei dem ersten Punkt soll es also darum gehen, ja, welche Voraussetzungen muss eigentlich ein Jünger Jesu Christi haben, wenn Jesus ihm eine Aufgabe oder einen Dienst überträgt? Dann in einem zweiten Punkt soll es darum gehen, wie diese Aufgabe umschrieben wird, also es ist wohl dieses Aufgabenprofil, also die Beschreibung der Aufgabe. Und dann in einem weiteren Punkt, ja, welches Wagnis gehe ich ein oder muss ich sogar eingehen, wenn ich eine Aufgabe von Jesus Christus wahrnehme? Und dann gäbe es eigentlich noch einen vierten Punkt, weil nämlich hier auch dieser Johannes auftaucht, aber mal sehen, wenn wir noch dazu kommen. Da geht es vielmehr darum, ja, dass eine gewisse Gefahr darin steht, wenn ich eine Aufgabe, die ich von Jesus Christus übertragen bekommen habe, mit anderen Aufgaben vergleiche. Es geht also mehr oder weniger um die Vergleichbarkeit bzw. Unvergleichbarkeit von Aufgaben. So wollen wir also diesen Text mal angehen und zunächst also dieser erste Punkt, die Voraussetzungen, ja, für eine Aufgabe, für einen Dienst, den Jesus Christus mir überträgt. Und Jesus beginnt ja dieses Gespräch mit einer ganz interessanten Frage, die den Petrus eigentlich überrascht haben muss und die ihn mitten ins Herz trifft. Nicht Simon, Jona, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Jesus Christus fragt den Petrus also nicht, mein lieber Petrus, wie steht's so mit deiner Liebe zu dem Reich meines Vaters? Oder Petrus, wie steht's so mit deiner Liebe zu meinem Volk? All diese Fragen stellt er nicht. Sondern er stellt diese Frage, Simon, Jona, hast du mich lieber, denn diese mich haben? Jesus Christus hält es also wirklich für klüger und für weiser, sofort diese Frage nach der Liebe zu stellen, weil er nämlich weiß, bei dieser Frage geht es nämlich um die Weichenstellung für die Zukunft des Petrus und für die Zukunft der Gemeinde, die Jesus auch hier schon im Blick hat, auch wenn Pfingsten noch nicht geschehen war. Wir merken also, Gegenstand dieser Frage ist also quasi Jesus Christus selbst. Ist Jesus Christus selbst. Und liebe Geschwister, wir können uns doch gut vorstellen, dass der Petrus ja ganz andere Fragen erwartet hat. Nicht, dass Jesus Christus ihn vielleicht gefragt hätte, also mein lieber Petrus, wirst du also in Zukunft mal etwas besonders sein? Wirst du mal in Zukunft deinen Mund nicht so voll nehmen? Oder Petrus, bereust du deine Verleugnung? Nicht, oder Petrus, bist du nicht auch der Ansicht, dass ich deinen Glauben doch ein wenig in Frage stellen muss? Aber merkwürdigerweise stellt Jesus Christus diese oder ähnlich klingende Fragen nicht. Sondern er stellt ihm diese Liebesfrage. Nicht die Frage nach seiner Liebe zu Jesus Christus. Die stellt er ihm. Und bei dieser ersten Fragestellung, es sind ja insgesamt drei, und bei dieser ersten Fragestellung fällt ja etwas auf. Dass sie eben nicht lautet, Simon, Jona, hast du mich lieb? Sondern Simon, Jona, hast du mich lieber, denn diese mich haben? Das ist schon merkwürdig, dass Jesus Christus diese Frage beim ersten Mal so stellt. Und man fragt sich natürlich, warum macht Jesus Christus das so? Ich meine, man kann sich ja nicht vorstellen, dass Jesus Christus da irgendwie im Sinn hatte, da unter den Jüngern da einen, ja wie soll ich sagen, einen Wettbewerb, einen Konkurrenzkampf da auszulösen, so nach dem Motto, also wer mich am meisten liebt, der hebt mal seinen Finger. Ja, also das können wir uns ja auch nicht vorstellen. Nicht? Also, dass wir uns fragen, warum spitzt Jesus Christus beim ersten Mal diese Frage so radikal zu. Simon, Jona, hast du mich lieber, denn diese mich haben? Und liebe Geschwister, da muss man einfach wissen, wen man da vor sich hat. Und das wusste Jesus ja. Es war ja gerade der Petrus, der immer wieder mit diesem Anspruch, im Grunde genommen vorgeprescht ist, ich habe dich wirklich lieber als die anderen. Nicht nur mal zwei Beispiele, auch aus dem Johannesevangelium. Im 13. Kapitel, im Vers 37. Nachdem also Jesus zu Petrus gesagt hatte, wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen. Und prompt kam die Antwort des Petrus, wieso kann ich dir nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Also, weil ich dich am meisten, weil ich dich besonders liebe. Oder die andere Sache, wo er dann sagt, wenn sie sich alle über dich ärgern, ich nicht. Natürlich, das wissen wir aus der Biografie des Petrus. Natürlich war er ein mutiger, war er ein entschlossener Mann. Er hat nicht lange gezögert. Er hat sich sofort in die Schlacht geworfen. Das ist alles richtig, das wissen wir. Nicht, und er ist ja auch mit Johannes, nicht Jesus, da in diesen Hof des Gerichtsgebäudes gefolgt. Nicht, und er hat ja diesen Soldaten bei der Gefangennahme Jesu dieses Ohr abgeschlagen, auch wenn das total falsch war. Nicht, aber er war schon ein mutiger Mann, der voranging, der nicht lange zögerte. Nicht, aber es war eben auch Petrus, der da wirklich an seine Grenzen gestoßen ist, nicht, der innerhalb weniger Minuten seinen Herrn dreimal verleugnet hat. Und seht, liebe Geschwister, unter diesem Hintergrund fragt ihn Jesus, Simon, Jona, hast du mich lieber, denn diese mich haben. Als wenn er ihm sagen wollte, Simon, Jona, denk daran, was du vor Wochen oder Monaten zu mir gesagt hast. Denk daran, dass das damals dein Anspruch war. Wie steht es heute mit deinem Anspruch? Denk an deinen Eifer. Ich denk an deine Einsatzbereitschaft. Denk vor allem an deine Verleugnung, an deine Feigheit, an deine große Schuld. Und denke vor allen Dingen daran, dass ich dir alles, aber auch wirklich alles vergeben habe. Und jetzt mal, lieber Petrus, jetzt prüfe dich selbst. Und deshalb werde ich jetzt deine ganze Geschichte der letzten 3 Jahre mit mir, werde ich auf diese eine Frage zulaufen lassen. Simon, Jona, hast du mich lieber, denn diese mich haben? Nicht nur wissen Petrus, wie auch die anderen Jünger, sind in die hohe Schule Gottes gegangen. Nicht, sie hatten Jesus Christus als Lehrer. Nicht, was für einen besseren Lehrer könntest du haben als Jesus Christus? Nicht, und sie haben alle viel gelernt bei ihm. Nicht, und Petrus, wie auch die anderen Jünger, konnten mit Recht sagen, Jesus Christus, ja, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und trotzdem hielt es Jesus Christus für notwendig, nachdem Petrus also diese 3 Jahre da absolviert hat bei ihm und bevor ihm diese Gemeindeaufgabe da überträgt, nicht ihn nach seiner Liebe zu fragen. Simon, Jona, hast du mich lieber, denn diese mich haben? Und das, liebe Geschwister, ist auch eine Frage, die Jesus Christus an jeden einzelnen von uns stellt. Vielleicht jetzt nicht so, hast du mich lieber denn und so weiter, aber hast du mich lieb? Nicht diese Frage stellt auch Jesus Christus an jeden einzelnen von uns. Nicht, und Jesus Christus wird dich nicht zuerst nach Gründen fragen für die Sache des Herrn, nicht, ob es deine Gefühle sind, nicht, wenn immer du den Namen Jesus Christus hörst, nicht, ob es irgendwelche Abenteuerlust ist, oder ob es das Interessante ist, was du gerade mit Jesus Christus erlebst, nicht, oder ob es eine zwischenzeitliche Begeisterung ist, nicht, weil du vom Glauben an Jesus Christus fasziniert bist. Oder was mag es noch geben, nicht, weil du vielleicht ein pflichtbewusster Christ bist und nicht und weißt, Jesus Christus, du kannst mit meiner Bereitschaft rechnen. Oder weil du eben so veranlagt bist oder aus irgendeinem Freudegefühl heraus. Nein, danach wird dich Jesus Christus in erster Linie nicht fragen. Sondern er fragt dich nach seiner persönlichen Stellung zu ihm. Danach wird dich Jesus Christus fragen. Und selbst der größte Eifer für die Sache des Herrn hebt diese Frage nach der Liebe zu Jesus Christus eben nicht auf. Ja, man möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ja, selbst die größte Selbstverleugnung beweist nicht unbedingt die Liebe zu Jesus Christus. Nicht, stellen wir uns vor, da ist also ein junger Mann in der Gemeinde, dem die Sonntagsstunde wirklich am Herzen liegt, der die Sonntagsstunde ernst nimmt, der die Kinder an den Herrn Jesus heranführen will. Und der auch andere zu diesem Dienst motivieren möchte. Und trotzdem muss ihm diese Frage gestellt werden. Liebst du Jesus? Was sind deine Motive? Nicht, oder ist eine Schwester in der Gemeinde, nicht die Alleinstehende besucht, nicht die sich um Notleidende kümmert und alle in der Gemeinde nicht beten und hoffen, dass dieser Eifer bloß nicht nachlässt. Und trotzdem muss auch der Schwester diese Frage gestellt werden, hast du Jesus Christus lieb? Was sind deine Motive? Und jetzt müssen wir natürlich einen Schritt weitergehen und müssen überlegen, ja, woran erkenne ich denn, dass ich Jesus Christus lieb habe? Woran hat der Petrus das festgemacht? Woran hat er das festgemacht? Liebe Geschwister, wir können uns gut vorstellen, dass er Petrus damals vor Wochen oder Monaten geantwortet hätte, natürlich, Jesus Christus, habe ich dich doch lieb. Natürlich, so stark ist mein Glaube, dass ich das hundertprozentig weiß. Nicht, und immer, wenn ich an die vergangenen 3 Jahre denke, da bin ich ganz gerührt. Nicht, und jeder Tag mit dir ist wie ein Abenteuer. Und meine Begeisterung für dich ist so ungebrochen wie am ersten Tag. Und Herr Jesus Christus, glaube mir, das mit der Versuchung, das wird mir nicht mehr passieren. Also, du kannst weiterhin mit mir rechnen. So hätte er vielleicht vor Wochen oder Monaten noch geantwortet. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, dass er den Blick von sich selbst total wegwendet und den Blick hin zu Jesus Christus. Und er sagt zu ihm, Herr, du, die Betonung liegt auf du, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich es ernst meine. Du kennst mein Herz. Du bist mein Herr. Du hast mein persönliches Leben in deine Hände genommen und deswegen weißt du alle Dinge und deswegen weißt du, dass ich dich lieb habe. Natürlich kannte Jesus Christus das Herz des Petrus. Und Jesus Christus hätte ihm das gleich so sagen können, wie Petrus es dem Herrn gesagt hat. Aber, liebe Geschwister, es geht doch darum, dass es für Petrus enorm wichtig war, seine ganze Situation mit Jesus, alles, was da abgelaufen ist, wirklich vor ihm zu klären. Darum ging es. Und so können natürlich auch wir antworten. Ich meine, wir haben natürlich jetzt nicht mehr diese Situation, dass wir jetzt Auge in Auge Jesus Christus gegenüberstehen. So können wir nicht mehr mit ihm reden. Aber wir haben das Gebet. Wir können auf diese Art und Weise persönlich mit ihm reden. Und das tun wir. Und so können wir im Gebet natürlich die Worte des Petrus zu unseren eigenen machen und sagen, ja Herr, du weißt wirklich, bei all meinen Fehlern, bei all meinen Schwächen und bei all meinem Hinfallen, aber du weißt ja, du weißt alle Dinge und du weißt, dass ich dich lieb habe. Das können wir ihm antworten. Und nun würde man noch meinen, doch, jetzt ist die Sache doch erledigt. Und so kann ich mir vorstellen, dass der Petrus umso erstaunter gewesen ist, dass Jesus Christus ihm diese Frage, jetzt zwar in etwas abgewandelter Form, diese Frage ein zweites und ein drittes Mal stellt. Es war doch alles geklärt. Es war doch alles gesagt. Der Petrus hatte doch nicht um den heißen Brei herumgeredet. Und der Petrus hatte sich doch auch nicht um Bedenkzeit gebeten. Der hatte doch in der Tat auf eine ernste, konkrete Frage, hat er eine ernste, konkrete Antwort gegeben. Also, warum noch ein zweites, warum noch ein drittes Mal diese Frage? Und ich denke, es sind zwei Gründe. Einmal wird in diesem Moment unübersehbar dass Jesus Christus es ihm nicht ersparen kann, ihn an seine Verleugnung zu erinnern. Es ist ja unübersehbar, diese Parallele zum dreimaligen Fragen Jesu, zum dreimaligen Antwort des Petrus, zur dreimaligen Verleugnung des Petrus damals. Man kann sagen, für jede Verleugnung damals darf jetzt der Petrus jedes Mal seine Liebe zu Jesus Christus bestätigen, indem er sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich denke, dass dieses dreimalige Fragen Jesu Christi natürlich auch ein seelsorgerlicher Akt gewesen ist. Dass Jesus also wirklich dem Petrus sagen wollte, also mein lieber Petrus, vergiss bitte nicht, wozu du fähig warst. Vergiss das bitte nicht in deinem Leben. Bleibe künftig realistisch und nüchtern. Und vor allen Dingen, Petrus, zeige nie mehr deinem Selbstvertrauen und deiner Selbstsicherheit den kleinen Finger. Denke bitte daran. Und dann gibt es sicherlich noch einen anderen Grund, warum Jesus diese Frage zweimal und dreimal gestellt hat. Und zwar, beim dritten Mal heißt es ja, dass Petrus traurig wurde. Und ich denke, dass es auch da Jesus Christus dem Petrus nicht ersparen konnte, ihn an seine größte Schuld, an seine dunkelste Stunde in seinem Leben zu erinnern. Und Jesus Christus weiß, ein Jünger ist nur dann, und damit auch Petrus, nur dann für ihn voll brauchbar, wenn er auch innerlich selbst zerbrochen ist. Ja, und deshalb kann Jesus Christus dem Petrus diesen inneren Zerbruch also diese Traurigkeit und diese Tränen nicht ersparen. Und dieser innere Zerbruch, ja, er fand ja eigentlich schon statt in dieser Nacht, als Petrus Jesus verraten hatte, als er fürchterlich weinte, als er plötzlich begriff, was er da für eine schreckliche Rolle gespielt hat. Aber es ging ja jetzt nicht darum, dass der Petrus das einmal begriff, sondern dass das zu einer Haltung in seinem Leben wird, dass er versteht, ohne Jesus Christus bin ich zum Scheitern verurteilt. Darum ging es, dass er das wirklich in seinem Leben also wirklich versteht. Und die Frage ist natürlich, in solchen Fällen, wie hätten wir da reagiert? Was hätten wir dem Petrus geantwortet? Wir kennen ja solche Antworten. Also was da passiert ist, mein lieber Petrus, das ist doch Schnee von gestern. Nicht, also komm, jetzt Kopf hoch, weiter nach vorne marschieren und so weiter. Vielleicht wäre das dem Petrus im ersten Moment, im ersten Augenblick lieber gewesen. Aber wir sehen in dieser Geschichte, Jesus Christus hat es nicht so getan. Er hat es nicht so gemacht. Er hat es aufgedeckt. Er geht eben nicht leichtfertig mit unserer Sünde, mit unserer Schuld, mit unserer Verfehlungen um. So nach dem Motto, Schwamm drüber, wir starten einen zweiten Versuch. Nein, das macht Jesus Christus nicht. Er deckt das auf, dass demjenigen das wirklich klar wird. Das ist also dieser erste Punkt, die Voraussetzung. Nicht die Frage nach der persönlichen Stellung eines Jüngers zu Jesus Christus. Und jetzt geht es um diesen zweiten Punkt, um diese Beschreibung der Aufgabe. Und wenn es um diesen zweiten Punkt geht, dann wird da deutlich, und das fällt zunächst mal in diesem Text gar nicht auf. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, dass Jesus Christus jetzt schon die Gemeinde im Blick hat, auch wenn Pfingsten noch gar nicht geschehen ist. Nicht und er zu Petrus sagt, Petrus, ich werde dir eines Tages eine Gemeindearbeit übertragen, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Und hier wird auch deutlich, wie sehr die Gemeinde Jesus Christus am Herzen liegt und mit welch liebevollen Worten er sie beschreibt, nämlich als seine Herde, für die er sorgt. Und weil es seine Herde ist, ist sie für ihn kostbar. Ist ja auch interessant, wie Jesus Christus das zu Petrus sagt, weide meine Lämmer. Er sagt ja nicht zu dem Petrus, also mein lieber Petrus, irgendwann musst du mal deine Christengenossen weiden. Irgendwann musst du dich mal um deine Untergebenen kümmern. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, weide meine Lämmer. Weide meine Schafe. Es ist meine Herde. Sie gehört mir. Sie gehört keinem Ältesten, sie gehört keinem Gemeindeleiter, sie gehört keiner Gemeinde, keine Organisation. Aber Jesus Christus setzt dich und mich ein für seine Herde, für seine Schafe. Ja, das tut er. Und wenn er sagt, weide meine Schafe, dann ist das ja nichts anderes als Hirtendienst. Und wenn wir vom Hirtendienst sprechen, dann verbergen sich dahinter zwei wichtige Aufgaben. Das ist einmal der Führungs- oder Leitungsdienst und der Fürsorgedienst. Die beiden Hauptaufgaben stecken also da drin. Nicht, und wir wissen ja, dass der Petrus später mal eine führende Rolle da in der frühen Christengemeinde innehatte und dass er auch derjenige gewesen ist, der die erste Evangelisationspredigt da gehalten hat und dass Petrus wirklich jemand war oder dass Petrus wirklich eine Säule, eine Stütze der Jerusalemer Urgemeinde gewesen ist. Nun, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Nur eines war er nicht. Und das muss man gerade heute an dieser Stelle in aller Wichtigkeit sagen. Er war nicht ein Erzhirte. Nicht der die oberste Autorität über die Gemeinde beziehungsweise Kirche Jesu Christi hatte und der dann diese Autorität quasi durch Handauflegung immer wieder weitergegeben hat. Das behauptet ja gerade die katholische Kirche. Und dann noch unter Berufung auf diesen Text. Dass sie also sagt, ja die Gemeinde oder sie sagt ja vielmehr die Kirche Jesu Christi ist also hierarchisch aufgebaut. An oberster Stelle steht der Petrus mit seiner Führungsautorität und dass durch alle Jahrhunderte durch bis in die heutige Zeit diese Autorität quasi durch Handauflegung weitergegeben worden ist. Und dass sich also sozusagen der jeweilige Papst sich als Nachfolger Petrus auf den Stuhl Petri in Rom sieht. Das sagt die katholische Kirche. Nur, in diesem Text findest du nichts darüber. Und du wirst auch keinen anderen Text in der Bibel finden, der das in irgendeiner Weise begründet. Wir haben es doch gerade am ersten Punkt, haben wir es doch erkannt. Was waren die Merkmale des Petrus? Zerbruch, die Liebe zu Jesus Christus und die Vergebung, die ihm Jesus Christus zugesprochen hat. Und nicht Macht, was weiß ich, Würde, prunkvolle Gewänder und so weiter und so fort. Und wie nannte sich Petrus, wie nannten sich all die Apostel später? Sklave Jesu Christi, Knecht Jesu Christi. Wie nennt sich der Papst heute? Heiliger Vater. Ja, wenn überhaupt, wem steht das zu? Gott. Wie nennt er sich noch? Haupt der Kirche Jesu Christi. Ja, wer ist allein das Haupt? Nur Jesus Christus. Und er nennt sich auch noch Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Ja, wer ist denn der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden in einem jeden Christen? Der Heilige Geist. Also das muss mal an dieser Stelle ganz, ganz, ganz deutlich gesagt werden. Aber was hat uns das jetzt zu sagen, wenn es um diesen Hirtendienst geht? Natürlich kann nicht jeder Einzelne von uns hier einen Leitungsdienst in einer Gemeinde übernehmen. Dass er also, was weiß ich, einen Mitarbeiter beruft, dass er über die Lehre wacht oder dass er die unliebsame Gemeindezucht übt. Das natürlich nicht. Aber wir haben es ja vorhin gehört. Er steckt ja noch in diesem Ausdruck, weide meine Schafe, steckt ja noch eine andere Aufgabe drin, nämlich der Fürsorgedienst. Und das, liebe Geschwister, das ist eine Aufgabe für jeden Einzelnen von uns, die wir hier sitzen. Das heißt also, achte auf deine Mitchristen. Nicht hilf ihm, dass er das Wort Gottes besser versteht. Hilf ihm, dass er im Glauben vorankommt, in der Heiligung. Hör dir seine Sorgen an. Hilf ihm, wenn er in Zweifel, wenn er in Nöten steckt. Und so weiter und so fort. Aber das ist eine Aufgabe für jeden Einzelnen von uns. Und jetzt kommt natürlich auch noch ein sehr interessanter Punkt. Und zwar, ja, was für ein Wagnis gehe ich eigentlich ein, wenn ich eine Aufgabe, wenn ich einen Dienst von Jesus Christus übernehme? Es ist ja so, wenn er uns so in den Dienst einer Gemeinde stellt, dann hat er natürlich, und das muss uns klar sein, dann hat er natürlich auch die Generalvollmacht über die Gemeinde und damit auch über jedes einzelne Leben. Und ich denke, dass jeder von uns sagen kann, das ist gut so. Warum? Die Gemeinde lebt zusehends in einem Spannungsfeld, in dem sie sich zu bewähren hat. Nicht? Und wenn wir in Zukunft wirklich unserem Herrn Jesus Christus treu bleiben wollen, auch was sein Wort anbetrifft, nicht, dann kommen wir in heftige Stürme. Dann werden die Anforderungen größer, dann werden die Herausforderungen stärker. Und wenn wir, liebe Geschwister, in diesem geistlichen Kampf bestehen wollen, dann ist es nur gut und recht so, wenn Jesus Christus wirklich die Generalvollmacht hat über die Gemeinde und damit auch über das Leben eines jeden einzelnen Gliedes in dieser Gemeinde. So, und das macht er jetzt am Beispiel des Petrus, macht er das also jetzt deutlich. Und zwar, wenn du einen Dienst oder eine Aufgabe bei Jesus Christus einnimmst oder wenn er dir sowas überträgt, ja, dann liegt das Wagnis darin, wie es unser Text sagt, dieser Vers 18, dass dich eben ein anderer führen, ein anderer gürten und führen wird. Und das muss man an dieser Stelle schon mit aller Härte sagen. Wenn du, wenn ich, wenn wir nicht bereit sind, dieses Wagnis einzugehen, dass dich ein anderer gürtet und führt, dann bist du für diese Aufgabe, für diesen Dienst nicht geeignet. Das muss man in aller Nüchternheit sehen. Das gilt für dich wie auch für mich. Und um dieses Wagnis, was man da eingeht, besser zu verstehen, ist ja interessant, wie Jesus Christus da macht, wie er das macht. Da blendet er jetzt erstmal in die Vergangenheit des Petrus zurück. Und er sagt in Vers 18, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, da du jünger warst, gürtest du dich selbst und wandelst, wohin du wolltest. Und liebe Geschwister, genau das haben wir doch bei dem Petrus erlebt. Ja, er war ein mutiger, ein entschlossener junger Mann. Das war er. Und er fackelte nicht lange, bevor er losmarschierte. Und er trat ja auch oft als Sprecher der Jüngerschaft auf. Und er war wissbegierig, er war lernbegierig. Und er wollte die Dinge eben alle so sofort hinterfragen und auch durchschauen. Und das war ja nicht schlecht, liebe Geschwister. Das war ja nicht schlecht so. Aber diese Entschlossenheit des Petrus entpuppte sich eben auch als seine große Schwäche. Nicht? Er war vorlaut, er nahm seinen Mund voll, er war teilweise unbesonnen. Und das war im Grunde genommen jetzt seine größte Schwäche. Er konnte sich nicht unterordnen. Selbst seinem Herrn und Meister gegenüber. Er war eigensinnig. Nicht? Und wie oft haben wir das bei dem Petrus erlebt? Als Jesus zu ihm sagte oder als Jesus ankündigte, dass er jetzt den Weg zum Kreuz geht, kam prompt die Antwort des Petrus. Das widerfahre die nur nicht, Herr. Ich denke mir nur an die Situation der Waschung da. Nicht erst wollte er nicht, dass Jesus ihm die Füße wäscht und sagt, ja wenn schon, dann muss ich dir die Füße waschen. Und dann, als er es endlich einsieht, was macht er da? Da sagt er zum Herrn Jesus Christus, aber Jesus, nicht nur die Füße, sondern mich ganz. Nicht? Und dann diese andere Situation, wo Jesus Christus so sinngemäß sagte, alle werden mich verlassen. Wieder prompt fährt Petrus dazwischen, aber Herr Jesus, Jesus Christus, du irrst dich, ich doch nicht. Aber das war genau eben sein großer Schwachpunkt, diese Unterordnung. Und das ist das Wagnis, was ich eingehe, wenn ich wirklich einen Dienst von Jesus Christus übertragen bekomme. Und dazu muss ich bereit sein. Und deswegen sagt er, geht es in diesem Vers 18 weiter, wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Was für ein Gegensatz. Petrus wird also um Führung bitten. Er wird also um Führung bitten. Er wird also das Wagnis eingehen, dass Jesus Christus sein Leben voll in die Hände nimmt. Und zwar für den ganzen Rest seiner Lebensgestaltung und seiner Lebensplanung. Für den ganzen Rest. Ist ja wirklich interessant, wie Jesus Christus ihm das sagt. Jesus Christus sagt ja nicht zu ihm, wie wir das manchmal so sagen, ach weißt du, wenn du alt und grau und weise wirst, dann wirst du schon selbst wissen, was für dich gut ist und dann brauchst du mich auch nicht mehr so oft zu fragen. Nein! Jesus sagt es ganz anders zu Petrus. Je älter du wirst, desto weniger bestimmst du dein Leben. Aber nun wollen wir natürlich auch hinter dieser Aussage, da ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst, jetzt wollen wir natürlich auch dahinter die Verheißung, den Trost sehen. Den wollen wir nicht übersehen. Nämlich damit sagt Jesus Christus ja quasi auch, Petrus, du wirst mich diesmal nicht verleugnen. Petrus, du wirst diesmal durchhalten. Petrus, du wirst diesmal bis zum Äußersten mir treu bleiben. Wenn du bereit bist, das Zepter deines Lebens aus der Hand zu geben, mir zu übertragen, und ich werde dich führen und leiten bis an dein Lebensende. Es kann hart werden, aber mit mir kommst du ans Ziel. Das steckt dahinter, diese Verheißung. Und dann noch ein Gedanke zu diesem kleinen Satz, den man ja schnell überliest, wohin du nicht willst. Liebe Geschwister, wohin du nicht willst, bedeutet in keinster Weise, dass Gott dich immer und immer den unangenehmsten Weg führt. Manche Christen haben da wirklich eine total falsche Vorstellung, dass sie also sagen, wenn ich mehrere Möglichkeiten habe, mich zu entscheiden, dann ist immer die unangenehmste Möglichkeit, ist immer die geistlichste. Nein, liebe Geschwister, was Jesus Christus hier deutlich machen will, ist, es kommt nicht auf deinen Willen an, sondern es kommt auf meinen Willen an, es kommt auf Gottes Willen an. Das will er dem Petrus klar machen. Und da kann es natürlich mal vorkommen, dass ich vor Gott stehe und sage, Herr, dass das dein Weg ist, den ich jetzt gehen soll, hätte ich nie gedacht. Hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausdenken können. Wunderbar! Aber beides kann vorkommen. Aber zu sagen, wohin du nicht willst, dass Gott führt dich grundsätzlich immer den unangenehmsten Weg, nein, das ist, so ist es auch nicht. Aber wenn man das jetzt so liest hier, wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Liebe Geschwister, sagen wir mal ehrlich, ist das unbedingt so unsere Idealvorstellung? Nicht, jetzt ist man so im Rentenalter, so ein neuer Lebensabschnitt hat begonnen, jetzt ist man so ein bisschen ungebundener, jetzt möchte man das auch so ein bisschen genießen, nicht schon wieder Verbindlichkeiten oder verbindliche Aufgaben und Dienste in der Gemeinde, das haben wir uns lange genug angetan. Wir sind ja durchaus bereit, mal hier und dort mitzuarbeiten, nur da steht nichts von drin hier in dem Text. Wenn du dieses Wagnis eingehst, dass er der Herr in deinem Leben ist, dass er die Generalvollmacht über deinem Leben hat, dann wird er allein dich führen und leiten, wohin du ja manchmal nicht willst. Das müssen wir uns wirklich also klar machen. Und jetzt vielleicht noch zu diesem letzten Punkt, zu dieses Vergleichen. Das ist auch so ein Wunderpunkt. Ist ja erstaunlich, da erleben wir wieder den alten Petrus. Ich meine, so souverän wie Jesus in seiner Vollmacht den Petrus führt, so führt er auch in seiner Vollmacht den Johannes. Und deswegen korrigiert Jesus Christus diese falsche Frage des Petrus, die er sich einfach nicht verkneifen kann. Nicht? Was wird aber aus Johannes? Nicht? Und diese Vergleichbarkeit nicht mit anderen Aufgaben liegt uns ja irgendwie im Blut. Mag ja auch vielleicht manchmal, ich weiß jetzt keinen Fall, aber mag ja vielleicht auch manchmal nützlich sein, aber ich denke, bisweilen ist es schädlich bis krankhaft. Nicht? Also, das fängt ja schon bei kleinen Kindern an. Ich muss immer den Müll austragen und der darf immer den Hund ausführen. Dann geht das vielleicht in der Gemeinde weiter. Meine wird zwar hier nicht so der Fall sein. Ich muss immer das Sonntagsblättchen austeilen und die darf immer ordentlich spielen. Nee, aber dieses Vergleichdenken, nicht, das steckt drin. Und deswegen ist es ja so tröstlich, dass dieses falsche Vergleichdenken auch dem Petrus da unterläuft, nicht? Und man muss sich das vorstellen, nicht? Da hat Jesus Christus ihn gerade mit bewegenden Worten auf seine neue Aufgabe vorbereitet. Und dass er wirklich das Wagnis eingehen muss, sich unter die Führung Jesu Christi zu stellen. Und er auch bereit ist, das zu tun. Und in diesem Moment dreht er sich um, sieht seinen Kollegen, der Jesus und ihm gefolgt ist, und sagt zu Jesus Christus, was wird aber aus dem? Nicht? Und sofort erleben wir wieder den alten Petrus. Nicht, was ihm durchs Herz geht, das liegt ihm auf der Zunge, das muss raus. Ja, ich meine, die Reaktion ist ja menschlich auch verständlich. Jesus Christus, ich gehe schon das Wagnis ein. Wie lautet denn deine Aufgabe? Vor allen Dingen wirst du ihn auch bis ans Äußerste führen. Und was sagt Jesus Christus? Was geht's dich an? Folge du mir nach, Petrus. Folge du mir nach. Ich, Petrus, habe die Generalvollmacht über dein Leben. Und ich habe auch die Generalvollmacht über das Leben des Johannes. Und mein lieber Petrus, ich führe dich diesen Weg, der für dich gut ist, nach meinem Plan. Und ich führe den Johannes seinen Weg, der für ihn gut ist, nach meinem Plan. Also vergleiche nicht, sondern folge du mir wirklich nach. Und wenn man sich diese beiden Biografien von Petrus und Johannes anschaut, ja, das ist ja auch nicht Petrus. Wir wissen ja, der ist, glaube ich, unter Nero hingerichtet worden, hat also in der Tat wirklich Verfolgung erlitten. Und der Johannes, ja, der konnte danach noch über 30 Jahre weiterleben. Der hat zwar auf Patmos da in der Verbannung gelebt, hat aber in dem Sinne Verfolgung gar nicht erlitten. Ja, wisst ihr eine Antwort darauf, warum Gott das so macht? Bei dem Petrus so, bei dem Johannes so? Nicht, oder wir können, da können wir genügend Beispiele finden, nicht, aus der Menschheitsgeschichte, nicht? Sie kennen alle den John Eliot. Nicht, warum musste der also sterben? Warum wurde der ermordet von den Aucas-Indianern, bevor sie zum Glauben kommen? Und ein anderer Missionar, wie zum Beispiel Hudson Taylor, nicht, der konnte die Früchte seiner Arbeit sehen, die Gott ihm geschenkt hat. Warum? Nicht, oder denken Sie nur an die Brüder Johannes und Wilhelm Busch. Beides Evangelisten, leidenschaftlich für die Sache des Herrn. Nicht, und Johannes Busch stirbt in jungen Jahren qualvoll nach einem Unfall und hinterließ noch junge Kinder, die jetzt ohne Eltern dastanden, weil die Mutter zuvor gestorben war. Und der Wilhelm Busch, gut, er ist nicht so alt geworden, wie wir heute sagen würden, 70 Jahre, aber er ist auf der Rückreise von irgendeiner Evangelisation, hat der Herr ihn heimgeholt. Ja, warum? Warum so unterschiedlich? Beide leidenschaftlich für die Sache des Herrn eingetreten. Warum wird der eine in den hauptamtlichen Dienst für Jesus Christus berufen und der andere soll in seinem weltlichen Beruf bleiben und dort Christus dienen? Warum werden jedes Jahr weit über 100.000 Christen ermordet, gefoltert, abgeschlachtet, was weiß ich nicht alles? Und wir, liebe Geschwister, wir sitzen hier in Frieden, können ohne Angst, können wir zur Gebetsstunde kommen, ohne Angst können wir unsere Gottesdienste hören. Warum wird der eine mit Krankheit belastet und der andere kommt unbehelligt davon bis zu seinem Tode? Nicht, warum bekommt der eine mit 50 Jahren vielleicht Krebs und der andere wird 90 Jahre und blüht in diesem Alter noch? Warum? Und Jesus Christus ist uns keine Antwort schuldig. Aber Jesus Christus hat für jeden seiner Jünger hat Jesus Christus einen ganz speziellen Plan, einen ganz speziellen Weg, den er uns führt. Und die Frage ist, gehen wir dieses Wagnis ein? Gehen wir dieses Wagnis ein? Aber ich möchte auch noch als letzten Satz sagen, als Jesus zu Petrus sagte, was geht dich an? Folge du mir nach. Man hört sich ja zunächst mal so ein bisschen schroff an, wenn ich das zu einem sage, was geht dich an? Folge du mir nach. Hört sich ja ein bisschen schroff an. Aber ich denke, dass auch ein gewisser Glanz hinter dieser Antwort liegt. Dass Jesus Christus nämlich zu dem Petrus sagt, weißt du, ich nehme dich so ernst, Petrus, dass ich nur für dich einen ganz speziellen, individuellen, genau geplanten Weg habe, den ich dich führe und den ich dich bis zum Ende führe, bis zum Ziel. Das ist ein Weg, nur für dich, für keinen anderen, nur für dich. Ich denke, dieser Glanz, der liegt dahinter. Und deswegen, liebe Geschwister, lassen wir uns wirklich auch ermutigen lassen, aufgrund dieses Textes, dass wir wirklich auch Ja sagen zu der Aufgabe oder zu dem Dienst, den Jesus Christus uns überträgt. Nicht, dass wir wirklich auch das Wagnis eingehen, dass er dann wirklich die Generalvollmacht über mein Leben hat. Und dass wir uns wirklich von ihm führen und leiten lassen, weil wir eben wissen, wir kommen ans Ziel, auch wenn wir den Weg in allen Details vielleicht nicht verstehen. Aber wir kommen da mit Jesus Christus ans Ziel. Und das ist, was dieser Text uns wirklich klar machen will. Und vor allen Dingen, ja, diese Liebe zu Jesus Christus. Dass wir immer wieder unsere Motive hinterfragen. Warum machen wir das? Ist es wirklich die Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus? Können wir wirklich mit reinem Herzen sagen, ja Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, ja, dass ich dich liebe. Amen.